Herzlich willkommen zum CompuTalk Podcast, dem Podcast über Digitalisierung in Unternehmen. In der heutigen Episode ist Christian Müller, Inhaber des Unternehmens Sozial-PR, bei mir zu Gast. Mit Sozial-PR begleiten Christian und sein Team verschiedene Unternehmen aus der Sozialwirtschaft, NGOs sowie Non-Profits in der Entwicklung und Durchführung von Digitalisierungs- und Kommunikationsstrategien. Im Podcast sprechen wir beide über den Stand der Digitalisierung eben dieser Unternehmen, den größten Herausforderungen, Learnings und zu guter Letzt auch über Kommunikationstools und Kanäle wie Clubhouse sowie ihrer Bedeutung für Sozialunternehmen. Wie immer gibt es alle weiterführenden Informationen in den Shownotes oder auf unserer Website podcast.compotech-oberhausen.de. Viel Spaß! Ja, vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist und heute bei uns im Podcast bist. Vielleicht stellst du dich einfach mal eben kurz vor, wer du so genau bist, was du so machst, dass wir so ein bisschen dich da einfach kennenlernen.
Sehr gerne. Hallo zusammen und danke für die Einladung. Mein Name ist Christian Müller. Ich bin online unter Sozial-PR zu finden in verschiedenen Netzwerken. Mein Job, meine Aufgabe, meine Berufung ist Kommunikations- und Digitalisierungsbegleitung für die Sozialwirtschaft, NGOs und Sozialunternehmen und auch ein bisschen Bildungsbereich. Ursprünglich bin ich von der Ausbildung her Sozialarbeiter, also Diplom-Sozialpädagoge. Das ist schon ein paar Jährchen her. Habe auch in der sozialen Arbeit lang gearbeitet und bin dann aus der sozialen Arbeit über ein Praktikum bei der Karrierebibel tatsächlich bei der Digitalisierungs- und Kommunikationsbegleitung gelandet und darf das inzwischen schon deutlich über 10 Jahre machen und seit ungefähr 2 Jahren dann auch mit einem Team mit festen und freien Mitarbeitenden.
Cool. Wie viele Leute seid ihr jetzt in eurem Team?
Also fest angestellt haben wir eine Vollzeitkraft und 3 bis 4 weitere Freie plus je nach Bedarf halt bis zu 7, 8 Leute, ne? Abhängig davon, was das Projekt gerade braucht. Aber das Kernteam besteht so aus, ich würde mal sagen, 4 bis 5 Leuten.
Ihr habt euch ja mit Sozial-PR auf die gemeinnützigen Organisationen und soziale Einrichtungen spezialisiert. Was würdest du denn sagen, ist so eigentlich da euer Kernfokus, eure Kernmission? Ihr sagt ja auf eurer Webseite, dass Menschen erreichen und digital kommunizieren. Was man allerdings ja schon mal so ein bisschen rauslesen kann, auch bei euch auf der Website, ist, dass es jetzt nicht nur um die Kommunikation geht, sondern auch um die Digitalisierung. Wo würdest du sagen, wo sind da jetzt so momentan die Schwerpunkte bei euch?
Vielleicht vorweg noch, wir sind nicht nur auf gemeinnützig fokussiert. Klar, es ist ein großer Teil unserer Arbeit, aber wir adressieren schon auch Sozialunternehmen, die nicht immer unbedingt gemeinnützig sein müssen. Das ist so ein Punkt, der ist uns relativ wichtig. Okay. Also unser Schwerpunkt ist gerade von der Aufteilung her, ich würde sagen, schon so ungefähr 50-50, vielleicht 60-40. 60 ist das Kommunikation, digitale Kommunikation, wobei das auch zum Teil die interne Kommunikation umfasst. Ne? Also nicht nur nach außen, sondern auch wirklich, wie kann ich mich intern besser vernetzen, wie kann ich Wissenssicherung betreiben. Also ungefähr 60% unserer Arbeit, also externe und interne digitale Kommunikation, und 40% ungefähr sind Digitalisierungskonzepte, Digitalisierungsbegleitung und digitaler Wandel. Also sowas wie Digitalstrategie entwickeln, beratend tätig sein, welche Tools machen Sinn, welche Regeln, welche kulturellen Veränderungen kommen auch durch Digitalisierung auf uns zu. Und nicht zuletzt, in gerade wachsender Bereich, wo wir dieses Jahr auch stärker reingehen, welche Trends und welche Entwicklungen sollte ich im Blick behalten? Wie kündigen sich die an? Was sagen die Daten da? Und wie können wir frühzeitig darauf reagieren? Sei es jetzt kommunikativ, sei es in unserer eigenen Aufstellung, sei es auch in der Lobbyarbeit, je nachdem, was die Ausrichtung und Auftrag der Einrichtung oder der Organisation nun mal ist.
Okay, also dann schon recht vielfältig und breit gefächert. Wie sieht es denn grundsätzlich aus? Kommen die Unternehmen dann zu euch, haben bereits schon konkrete Vorstellungen und wissen, okay, wir müssen irgendwie unsere interne Kommunikation überarbeiten oder vielleicht gleichzeitig auch ein bisschen unsere Außenkommunikation nachfeilen oder nachschärfen, oder fangt ihr meistens noch viel früher an? Also das heißt, dass ihr kommt über ein spezifisches Thema rein und dann entwickelt sich das so weiter. Wie muss man sich da jetzt so den Ablauf vorstellen? Oder ich sag mal, das so exemplarisch einfach.
Also es ist relativ oft der Fall, dass wir sehr konkrete Anfragen bekommen. Also ganz oft sind es sehr konkrete Anfragen für, wir haben da gerade einen Tool-Auswahlprozess, wir brauchen da Training, wir brauchen da Schulung, wir brauchen eine Strategie, ein Konzept für eine ganz konkrete Kampagne oder Aufgabenstellung oder wir wollen die Kommunikation überarbeiten. Der Kunde oder die Kunden haben da meist relativ klare Vorstellungen aus ihrer Sicht. In der Praxis zeigt sich dann ganz oft im Prozess, dass dieser konkrete Einstieg eigentlich schon ein Schritt zu weit ist in vielen Fällen. Das heißt, da geht es dann tatsächlich darum, ja, können wir machen, aber wahrscheinlich sollten wir uns erstmal so Grundlagen angucken, wie wirklich Kommunikationsstrategie, Ausrichtung, strukturelle Aufstellung, Verankerung der Workflows möglicherweise auch, Ressourcenschaffung, die Frage auch, was hat es genau diese Ausrichtung mit unseren Zielen eigentlich zu tun, also ne, ganz strategisch dann auch. Von daher ist es eine Mischung tatsächlich, die meisten Kunden kommen mit einer vergleichsweise klaren Vorstellung. In letzter Zeit haben wir aber auch immer stärker den Fall gehabt, dass Kunden mit einem relativ hohen, ich sage es mal, Selbstreflexionslevel kommen, also mit so Aussagen wie, uns ist völlig bewusst, dass wir hier Nachholbedarf haben, wir können ihn aber nicht wirklich benennen, wir wissen nur, wir haben noch viel Potenzial nach oben, was Wissensmanagement betrifft oder Kommunikation und Co. Und das ist für uns tatsächlich ehrlicherweise die bessere Ausgangsposition, weil wir da in der Regel dann nicht erstmal die Diskussion führen müssen, ob jetzt ein wirklich breiterer Leistungsspektrum oder Aufgabenbereich tatsächlich das ist, was sinnvoll ist, weggehend vom konkreten Auftrag, sondern da haben wir ja von vornherein Situationen, dass der Kunde oder die Kundin dann sagt, wir wollen breiter reingehen, wir wollen strategisch arbeiten. Es gibt aber definitiv auch Kunden, die sehr, sehr konkret operative Unterstützung brauchen, die dann auch bekommen, logischerweise.
Ja, ich glaube, der erste Kundentyp ist so so ein bisschen die Selbstdiagnose, die der Kunde dann, denke ich mal, selbst durchgeführt hat, was wir auch manchmal merken bei dieser Art von Projekten, dass da eigentlich schon konkret was im Hinterkopf ist, was man gerne umsetzen möchte, aber wo man dann doch feststellt, es macht nochmal eher Sinn, strukturell zu arbeiten, um dann halt auch wirklich, ja, ich sag mal, auch die Ziele klar abzustecken, wo möchte ich überhaupt hin. Deswegen kann ich das schon nachvollziehen, wenn du sagst, so dieser zweite Kundentypus, der auch so eher selbstreflektiert reingeht und sagt, okay, wir haben da Nachholbedarf, wir können aber quasi nicht mit dem Finger drauf zeigen, ist dann doch, denke ich mal, ja, für euch dann auch die etwas, ja, schönere Arbeit, oder ich kann es nur von unserer Seite aus sagen, dass das halt einfach da, wo man das Gefühl hat, einfach nochmal einen größeren Mehrwert zu bieten.
Sag mal so rum, da ist der Ausgangspunkt für beide Seiten einfach klarer. Ne? Also da, das ist halt nicht so, dass es sich im Prozess dann entwickelt und man gucken muss, okay, wir erweitern vielleicht den Auftrag doch, sondern da gehen wir halt tatsächlich rein mit der Erwartung von beiden Seiten, ne? Dass der Auftrag so breit ausgelegt ist und dann konkretisiert und zugespitzt wird im Lauf der Arbeit. Ja. Und diese Herangehensweise macht es, glaube ich, für beide Seiten ein bisschen entspannter und weniger komplex, schlicht und ergreifend. Wenn man von einem konkreten Punkt ausgeht und dann merkt, wir müssten in die Breite gehen, ja oft auch mit so Sachen wie Sunken Cost Fallacy zu tun hat, also sprich, wir haben jetzt da schon echt investiert in die konkrete Lösung und merken dann bei der breiteren Diskussion, das war vielleicht jetzt nicht die richtige Richtung. Das macht ja auch mancher sehr, auch intern, sage ich mal, sehr unangenehme und problematische Gespräche nötig. Und da ist es natürlich für alle Seiten entspannter und einfacher, wenn von vornherein die Offenheit und auch die Frage im Raum steht, wo gehen wir jetzt eigentlich hin, womit steigen wir ein?
Ja. Hast du denn da in den letzten Jahren irgendwie so einen Wandel feststellen können oder auch ein Umdenken? Also das heißt, wo vielleicht auch der Kunde oder die Kundin schon bereits vorinformierter in die Sache reingehen oder sich überhaupt der Problematik so ein bisschen mehr, ja, ich sag mal, Stellenwert beimessen. Weil das ist ja jetzt gerade auch, gerade mit digitaler Kommunikation und Digitalisierung allgemein, ist ja immer so relativ ein großer Begriff, na, den, denke ich mal, auch viele nicht so richtig greifen können. Wie ist da so deine Erfahrung, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat?
Also gefühlt wird das, oder entwickelt sich in die Richtung, sagen wir mal so, dass die Kunden und Kundinnen tatsächlich informierter kommen tatsächlich oder reflektierter kommen. Mhm. Wobei wir schon auch eine Entwicklung sehen, das bezieht sich jetzt besonders auf soziale Organisationen, das ist so am stärksten erkennbar, für uns zumindest. Das ist auch eine Frage der, ich nenne es mal, operativen oder hierarchischen Ebene ist tatsächlich. Also wir erleben immer häufiger, dass die operative Ebene, die umsetzenden Mitarbeitenden, sich sehr intensiv beschäftigt haben damit, oft auch schon sehr reflektiert sind und oft auch ein relativ klares Gefühl oder Bild davon haben, wo das Verbesserungspotenzial noch ist und wo auch noch ausbaufähig wäre in ihrer Organisation, so, während das noch nicht immer auf Leitungsebenen angekommen ist. Also da gibt es zum Teil auch sehr unterschiedliche Wahrnehmungen der eigenen Organisation und der eigenen, wie heißt es so schön, der eigenen Digital Readiness oder Fitness. Das wird zum Teil sehr unterschiedlich wahrgenommen tatsächlich dann auf den verschiedenen Ebenen. Nicht überall, also das soll jetzt nicht komplett pauschalisieren, um Gottes Willen. Aber wir haben das relativ häufig, dass auf der operativen Ebene auf informiertere und reflektiertere GesprächspartnerInnen treffen als auf Leitungsebenen. Was das kein Vorwurf sein muss oder ist. Leitungsebenen haben oft einfach viele, viele andere Baustellen und in der Regel einfach auch nicht so vielleicht die Möglichkeit, sich so tief einzuarbeiten in so ein Thema, wie jetzt die Mitarbeitenden, die es halt jeden Tag machen sollen, ganz klar. Es macht halt das Spannungsfeld auf, dass am Ende des Tages, ich meine, das werdet ihr auch kennen von der Arbeit, digitaler Wandel, von dem wir lieber sprechen als Digitalisierung, weil Wandel hat eher was mit der Auswirkung auf die eigentliche Arbeit zu tun, statt die reine Technik, ne? Dass digitaler Wandel halt irgendwo doch die Leitungsrückendeckung braucht. Also ich will jetzt nicht sagen, es muss unbedingt Chefsache sein, so als treibende Kraft, das ist gar nicht zwingend, aber es braucht zumindest einen Rückhalt auf Leitungsebene. Und das macht es natürlich dann teilweise spannend, wenn wir von operativer Ebene sehr konkret und sehr gezielt und sehr reflektiert angefragt werden und man dann im Gespräch feststellt, dass auf Leitungsebene etwas andere Vorstellung von diesem Auftrag vorhanden ist. Ist eine sehr interessante Gesprächssituation, die immer wieder doch sehr, sehr spannend und unterhaltsam ist dann zum Teil.
Ja, das können wir auch so, denke ich mal, unterschreiben. Gerade halt dieser Rückhalt innerhalb der Organisation ist schon wichtig. Ich würde sogar auch sagen, es ist schon sehr wichtig, dass auch die Leitung des Sozialunternehmens da wirklich mit involviert ist in dem Prozess.
Ja.
Und halt dann auch wirklich und das mitträgt. Weil ich glaube, es gibt ja grundsätzlich aber auch jetzt, ob Sozialunternehmen oder ganz klassische For-Profit-Unternehmen sind, wenn da nicht irgendwie auch durch die Führungsebene dieser Wandel mit unterstützt wird, dann funktioniert das auch letztendlich nicht bei den Mitarbeitern, weil die dann auch sagen, okay, warum machen wir das denn jetzt alles? Aber das ist so einen interessanten Punkt angesprochen, nämlich weil du auch sagtest, es kommt nicht immer von der Leitung, sondern wirklich von den Mitarbeitenden. Das heißt, würdest du sagen, das wächst immer aus dem Inneren raus, also quasi aus den inneren Anforderungen, wie zum Beispiel, wir haben Probleme mit dem Onboarding neuer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wenn wir zum Beispiel auf das Wissensmanagement eingehen, oder ist das manchmal so extern motiviert, wo jemand sagt, ja, ich habe da was gelesen, das geht auch besser, wie würdest du das einschätzen?
Nicht immer, aber oft wäre wahrscheinlich die Antwort. Also sehr, sehr, also meiner Wahrnehmung nach ist es schon häufiger so, dass es aus einem konkreten inneren Bedarf kommt, aus einem praktischen Bedarf. Was ich ehrlicherweise auch oft als den besseren Zugang erlebe, als den reinen, ich sage jetzt mal, strategischen, der sagt, wir müssen uns mit dem Thema befassen, aber wir sehen noch keinen konkreten Bedarf. So, weil das bleibt auf so einer strategischen Ebene, wenn es dann nicht konkretisiert wird, ganz gerne auch mal im Buzzwords stecken und hat so eine gewisse Distanz zur praktischen Umsetzung ganz oft. Wenn der Bedarf tatsächlich aus der Praxis kommt, also wenn die Motivation dazu aus der konkreten Erkenntnis, hier hatten wir Bedarf, hier haben wir Schmerzpunkte, hier müssen wir was ändern, weil wir sonst die Arbeit für unsere Klientinnen nicht machen können oder weil wir sonst intern mit unseren Mitarbeitenden einfach ihnen das Leben unnötig schwer machen. Das ist tatsächlich oft der Zugang, der natürlich dann strategisch angeschlossen werden muss, gar kein Veto. Ne? Es darf dann nicht operativ und Stückwerk bleiben. Das muss dann schon strategisch integriert werden. Aber es ist oft ein anderer Zug dahinter, ne? Eine andere Energie dahinter, wenn wirklich aus dem Bedarf heraus gehandelt wird. Es gibt aber noch einen dritten Ansatz, den wir zumindest ab und zu erleben. Und das ist eigentlich der am für uns zumindest problematischsten ist. Und zwar der, wenn es aus einer extrinsischen Drucksituation herauskommt. Also konkret, wenn Gesetzgeber oder Finanzierung oder Finanzgeber oder Geldgeber Regeln ändern, an den Aussicht stellen, dass Dokumentation zum Beispiel jetzt digital laufen muss oder dass bestimmte Standards, die digital sind, erwartet werden oder notwendig sind, um weiterhin bestimmte Leistungen erbringen zu dürfen oder bekommen zu können. Es ist dann so einerseits gut, weil solche Projekte werden in der Regel sehr schnell angegangen und auch sehr zügig umgesetzt, weil da ist ja wirklich Druck dahinter. Oft genug, aber auch mit dem Problem verbunden, dass da jetzt nicht unbedingt die allergrößte intrinsische Motivation und Begeisterung mit dranhängt, um es so zu formulieren. Ja. Das heißt, das sind zwar alle schon dabei, weil sie müssen und sie wissen, sie haben keine große Wahl, aber es ist jetzt nicht das Herzensprojekt. Ne?
Ja, klar. Ja, das konnten wir auch immer beobachten, halt gerade wenn es in die Richtung Datenschutz und Änderungen dort geht oder einfach bei Dingen, die umgesetzt werden müssen, da sind wir dann wieder bei der Rückhalt-Thematik, wo jemand das auch wirklich am besten auch motiviert mit aus der Organisation halt umsetzt, aber wenn dann halt platt gesagt niemand Bock drauf hat, dann stellt es einfach, denke ich, auch jeden externen Dienstleister vor die Herausforderung. Das schlägt aber jetzt so ein bisschen die Brücke. Und zwar, was ich ganz spannend finde, ich denke mal, ihr merkt es ja auch wahrscheinlich immer, gerade halt in größeren Organisationen, die Mitarbeitenden sind natürlich alle unterschiedlich und sind natürlich auch unterschiedlich affin auch für einen Wandel, nicht nur auf Leitungsebene, sondern auch im operativen Teil. Wie schafft ihr das, da wirklich, ja jetzt sagen wir es wieder, aber jeden mitzunehmen und halt keiner auf der Strecke bleibt und sich da jetzt nicht irgendwie ja so fühlt, als würde ihm jetzt einfach was Neues verordnet werden, worauf er aber eigentlich so richtig keine Lust hat oder auch gar nicht versteht, warum er es machen muss?
Ich muss ein bisschen lächeln, weil ich heute Vormittag den ganzen Vormittag einen Online-Workshop hatte, genau dazu, bloß im Kontext NGO. Ja, also das Mitnehmen, du hast es gerade selber auch schon gesagt, der Begriff ist so ein bisschen problematisch. Das klingt immer so, als würden die da rumstehen, drauf warten, abgeholt zu werden. Oder auch jeden abholen. Ja, aber ich glaube, wir wissen alle, was gemeint ist, auch wenn die Begrifflichkeit schwierig sein kann. Die kurze und ganz ehrliche Antwort ist tatsächlich, wir schaffen es nicht immer. Und ich glaube, das gilt für jedes Projekt in diesem Bereich und jedes Projekt in jedem Bereich irgendwo. Du wirst es nicht immer schaffen, ab einer gewissen Größe und Komplexität wirklich alle Menschen so zu integrieren und anzuschauen, schließen, wie du es gerne hättest. Natürlich versuchen wir es aber trotzdem und es sind so drei Komponenten, die für uns sich da bewährt haben, die allesamt im ersten Augenblick erstmal gar nichts mit Technik und digital zu tun haben, sondern einfach den Menschen. Schritt 1 tatsächlich, sämtliche Bedenken und wenn sie mir selber oder uns im Team vielleicht noch so banal und komisch und unbegründet erscheinen mögen im ersten Augenblick, aber sämtliche Bedenken erstmal ernst zu nehmen. Also auch die Bedenken, die Skepsis, die im ersten Augenblick so klingt nach dem Motto, okay, du hast irgendwo einen Blogartikel gelesen, den du, also nur die Überschrift und na so, jetzt hast du Bedenken, weil es eine halbe Information da sind. Trotzdem ernst nehmen, ins Gespräch gehen. Wenn es wirklich nur auf eine mangelnde Information zurückzuführen ist, das lässt sich sehr leicht beheben. Na, dann können wir über die Information reden, dann können wir Wissen vermitteln, dann können wir zusammen gucken, woran liegt es denn. Oft haben Bedenken ja aber auch einen Grund. Also ich bin der Überzeugung, dass so gut wie alle Bedenken, fundamental Opposition mal ausgenommen, die ist eher selten, aber kommt vor. Aber wenn es jetzt nicht so ein komplett immer dagegen ist, dann hat das alles einen Grund. Ne, und eine Basis. Und die kann einfach auch daran liegen, dass es nicht die Technik ist, sondern zum Beispiel die Angst besteht, dass ich mich blamiere, wenn ich nicht so gut zurechtkomme wie die Kollegen mit Technik beispielsweise oder sowas. Ne? Die Angst davor, dass ich als Bremse wahrgenommen werde im Team und dass da eine Teamdynamik entsteht, die mich so ein bisschen ausgrenzt, weil ich immer der oder diejenige bin, der halt das Team aufhält, weil er halt nicht so schnell ist. Das können ganz begründete menschliche Ängste und Bedenken sind, die dahinter stehen. Da müssen wir halt nach Wegen suchen, die zu minimieren, zum Beispiel, oder entgegenzuwirken. Also konkret bei diesem Beispiel jetzt mit der Technik, wenn es ein paar gibt, die sich vielleicht schwerer tun, dann mache ich ja halt bei jeder Videokonferenz 10 Minuten Systemeinführung. Ja, meinetwegen verdrehen 80-90% jedes Mal die Augen und denken so, komm, wir wissen wirklich, wie das Ding funktioniert. Aber die 10-20%, die dabei sind, die sich sonst sehr unwohl fühlen würden, die sich nicht melden würden, weil sie nicht diejenigen sein wollen, die jetzt wieder die Schulung brauchen vor den Augen aller anderen, die werden dankbar sein und sie werden nicht bloßgestellt. Das ist das eine. Das zweite ist tatsächlich, auch wirklich mal zu klären, wie habt ihr denn davon erfahren, dass ihr das jetzt machen sollt. Also wir kommen auch manchmal in Prozesse halt rein, wo dann klar ist, der Prozess läuft schon ein bisschen. Und dann stellt sich in Gesprächen im Nachgang raus, dass das mehr oder weniger vorgesetzt wurde. Na, also es kam irgendwann die Rundmail nach dem Motto, übrigens nächsten Monat arbeiten wir mit Microsoft Teams oder sowas. In 2 Wochen habt ihr Schulung dazu. Und das war die gesamte Vorkommunikation. Ich gebe zu, ich wäre jetzt auch nicht unbedingt begeistert, wenn mir das jemand auf so eine Art und Weise mitteilen würde, dass ich das zu tun habe, ohne mir das Warum zu erklären, ohne mich irgendwie zu fragen und ohne, dass ich einen Sinn und Grund erkennen kann, ehrlicherweise. Ne? Also sprich, Vorkommunikation gucken und wenn vorhanden, Defizite ausgleichen tatsächlich. Und das Dritte ist, und das halten wir fürs Entscheidende, den konkreten Nutzen immer wieder zu vermitteln und deutlich zu machen. Also wirklich die Diskussion des Warums zu führen. Und mit Nutzen meine ich nicht auf Organisationsebene oder aus Organisationssicht gesprochen. Wir werden effizienter, wir werden schneller, wir werden datenschutzfreundlicher. Das sind alles legitime Punkte. Aber ich meine primär aus wirklich der Sicht des Individuums. Also was wirst du für deine Arbeit davon haben, wenn du die Einarbeitungszeit hinter dir hast? Wie wird deine Arbeit besser? Warum geht dein jetziger Weg, der ja funktioniert? Na, also wir hören ganz oft, wieso, hat doch bisher auch ohne geklappt, brauche ich nicht.
Na, so. Klassiker, ja.
Nee, ist ja auch nicht falsch, es klappt ja auch und vielleicht sogar super, aber es gibt ja in der Regel Gründe, warum das vielleicht so lange nicht mehr gehen kann und warum das Neue besser ist. Und das konkret aber durchzudiskutieren, das ist mühsam, na, das heißt auch mal die dritte Schulung, das vierte Gespräch möglicherweise. Das ist weit weg von sexy, muss man auch ganz klar sagen, weil es halt echt die mühsame Alltagsarbeit, auf die echt fast niemand Lust hat, so richtig in der Regel, was echt anstrengend sein kann. Aber das ist halt genau der Punkt, was für uns den Unterschied macht zwischen, ich gebe Menschen das Gefühl, dass wir ihnen das jetzt vorgeben und sie haben das zu schlucken, zu, ja, ihr könnt vielleicht nicht komplett euch gegen die Entscheidung wehren, weil es ist nicht komplett demokratischer Prozess, da gibt es andere Strukturen, aber wir schätzen eure Meinung und wir schätzen euch als Mitarbeitende und Mensch so wert, dass wir uns die Zeit und Energie nehmen, euch so gut es geht, darauf vorzubereiten und einzuführen in das neue System und euch die Mittel an die Hand geben. Also ich habe es heute Morgen im Workshop gesagt, es ist der Wechsel von dieser klassischen Haltung, wie bekommen wir es als Organisation hin, dass meine Mitarbeitenden das so nutzen, wie ich es gerne hätte, hin zu der Position, was brauchen unsere Mitarbeitenden von uns als Organisation, damit sie ihre Arbeit mit diesen neuen Möglichkeiten optimal machen können. Und das ist eine ganz grundlegende Sicht oder Perspektivenwechsel aus unserer Sicht, der sehr, sehr entscheidend ist für den Umgang damit.
Ja, ich denke auch. Wenn du jetzt sagst, dass es ja schon essentiell ist, auch dieses Fundament und diese Basis auch zu schaffen, für die weitere Einführung von Tools oder auch die Schulung von spezieller Software oder veränderten Prozessen. Bei dieser strukturellen Arbeit, wie geht ihr denn da vor? Macht ihr zum Beispiel Mitarbeiter-Workshops oder sind es Mitarbeiter-Workshops mit der Führung oder Leitung gemeinsam? Oder wird da isoliert nochmal mit Abteilungsleitern auch gesprochen? Wie muss man sich das da genau vorstellen? Weil es ja schon ein sehr, sehr wichtiger Part, so wie du auch herausgestellt hast.
Also, wenn wir es jetzt wirklich so machen können, wie wir es gerne wollen, also so Idealfall, ne?
Ja,
dann läuft es in der Regel so ab, wir holen uns ganz am Anfang erstmal den Auftrag und die Zielsetzung, so wie sie jetzt erstmal steht im ersten Augenblick, wenn die schon vorhanden ist, ne? Dann kommt der zweite Schritt, wir klären in der Regel auf Leitungsebene erstmal ab, welche Intention steht denn hinter den Zielen? Weil ganz oft ist es so, es ist eine gewünschte Wirkung angenommen, die mit den Zielen verknüpft wird, aber nicht jedes Ziel muss diese gewünschte Wirkung auch unterstützen. Also konkretes Beispiel, was ganz oft kommt, ist dieses, wir brauchen ein Intranet, bei uns so zu langsam kommuniziert. Intention dahinter ist, im besten Fall, die Arbeit, der Alltag soll für unsere Mitarbeitenden leichter werden. Wir wollen ihnen die Arbeit wirklich erleichtern, wir wollen es ihnen einfacher machen, ihren Job zu machen, an die Infos ranzukommen. Ein Intranet ist nicht immer die Lösung dafür. Manchmal ist das kein technisches Problem, das dahinter steht. Manchmal muss man auch einfach nur über soziale Regeln im Team sprechen und manchmal muss auch nur Arbeitsabläufe optimieren, ohne neue Tools einzuführen. Wenn wir dann aber an dem Punkt sind, wo die Zielsetzung und Intention soweit deckungsgleich oder zumindest verbunden sind, gehen wir in der Regel hin und führen Befragungen durch. Also sprich, reden mit Mitarbeiten idealerweise aller Bereiche und Hierarchieebenen, sei es in Interviews, sei es über digitale Umfragen, vor allem jetzt gerade digital, weil ja, ist halt nicht mit persönlichen Gesprächen oft. Verschaffen uns ein Bild von den Bedarfen, die die Mitarbeitenden haben. Wichtiger Punkt ist da, aber wir fragen sie explizit in der Regel zumindest nicht nach technischen Bedarfen, sondern wir fragen sie explizit danach, welche Bedarfe sie für ihre Arbeit haben. Und aus den Antworten schauen wir dann und leiten dann ab, wo können wir technisch tatsächlich unterstützen, wo macht digitale Sinn überhaupt und wo sind das Aspekte, wo vielleicht auf einer organisatorischen oder kulturellen Ebene angegangen werden müssen, weil ehrlicherweise, digital ist halt auch kein Wundermittel, um alles zu lösen da draußen. Ne? Ja, wenn das steht, dann beginnen gemeinsame Workshops in der Regel, dann beginnt ein gemeinsamer Prozess, in der Regel hierarchieübergreifend, also nicht mit allen Mitarbeitern, das ist oft nicht zu stemmen, aber mit einem doch sehr divers zusammengesetzten Team aus der gesamten Organisation idealerweise. Und divers heißt nicht nur Hierarchieebene, Geschlecht, Hintergrund und so weiter, sondern auch skeptisch und affin. So, also sprich, wer hat Bock drauf und auch Leute dabei, die ganz grundsätzlich als Kritiker gelten oder Kritikerinnen, weil die brauchen wir schlicht und ergreifend als mahnende Stimme, so. Und wir versuchen da auch die informellen Führungskräfte reinzukriegen. Das heißt, die Führungskräfte, die keine offizielle hierarchische Position begleiten, aber auf die jeder hört, zu denen jeder geht, die jeder kennt, die schon lange dabei sind, die, ne, auf jeden Fall, auf deren Wort Gewicht hat, wie es so schön heißt. Ja. Und wenn die dann dabei sind, dann können wir gemeinschaftlich aus den Bedarfen, die kommen, aus den Erwartungen und Co. gemeinschaftlich dann Kriterien definieren und konkrete Anwendungsfälle definieren. Wo macht es jetzt Sinn, konkret in die Veränderung zu gehen? Womit starten wir auch? Also macht es Sinn, mit etwas zu starten, was sehr schnell umsetzbar ist und deswegen ein erstes Erfolgserlebnis bringt? Oder starten wir mit etwas, was potenziell den größten langfristigen Nutzen hat, dafür aber länger dauern wird, bis es die ersten Erfolge bringt. Ist abhängig von Situationen, Vorgeschichte, wie viele Sachen schlugen schon fehl, wie viel Frustration ist da, was hat schon funktioniert, ne, ganz viele Faktoren. Und wenn das dann soweit ist, dann beginnt tatsächlich die Einführungsphase. Einführung heißt die Vorabkommunikation. Wann kommt es? Warum kommt das? Welchen Nutzen wird wer davon haben? Welches Team hat das getestet? Na, sie haben immer einen Testlauf, der davor läuft. Was kam in dem Test raus? Die Kollegen übrigens waren dabei bei dem Test. Die könnt ihr fragen, wie es gelaufen ist, falls ihr Zweifel und Bedenken habt. So. Und dann geht es tatsächlich mit einer klar kommunizierten Einführungsphase in Schulungen, Trainings und so weiter. Und der entscheidende Punkt neben der Evaluation ist dann aber auch für uns auch der, dass es kollegiale Austauschformate geben muss, dauerhaft. Kollegial heißt, ja, wir machen die Schulung zu Beginn, aber wir bilden da MultiplikatorInnen aus, die intern weiterschulen. Und es muss regelmäßige Formate geben, wo die Kollegen und Kolleginnen untereinander ihre besten Praxises miteinander teilen, wo sie untereinander Fragen stellen können, wo sie untereinander sich wieder fit machen können. Wie nutzt ihr eigentlich das Tool? Ich habe folgendes Problem. Wie habt ihr das im Alltag gelöst? Leute, ich hänge da fest. Hat das irgendjemand hinbekommen? Sowas. Weil das sind Sachen, die können wir nicht vorhersehen. Wir haben ganz oft Fragen in solchen Workshops, die wir einfach erst im Nachgang beantworten können, weil genau diese ganz konkrete Anwendungsfall bei uns halt nicht vorkommt. Ne, aber bei denen halt jeden Tag. Und da sind die KollegInnen einfach deutlich besser geeignet als TrainerInnen, wenn sie das Ding mal begriffen haben, als wir es je sein könnten. So. Und das ist tatsächlich so der Prozess, wenn er so läuft, wie er laufen sollte, den wir in der Regel mit einer Organisation durchziehen. Natürlich war das jetzt sehr idealtypisch und längst nicht immer alle Phasen in der Reihenfolge. Das hat die Praxis so an sich.
Klar. Jetzt merkt man ja schon, ihr seid ja jetzt nicht dieses klassische Consulting-Unternehmen, die halt dann extern hinzugeholt werden, Empfehlungen aussprechen und dann vielleicht noch kurz bei der Umsetzung mit dabei sind und dann wieder von der Bildfläche verschwinden, sondern man hört ja schon, dass ihr gerade auch in diesen Workshops, das halt ein wichtiger Part ist, auf die Mitarbeiterinnen einzugehen, um dann halt wirklich einfach jeden auch aufzuzeigen, wo da die Vorteile liegen. Wie würdest du denn sagen, verläuft das dann mit Feedback, also auch gerade auch Mitarbeiterfeedback? Ist das ein Punkt, den ihr noch so mitbekommt, also wo ihr auch noch mit involviert seid? Oder ist es zum Beispiel auch so eine Sache, wo nach 2 Monaten dann auch mal es irgendwie zu einem Review kommt, wo die Organisationen sagen, hier, da müssen wir nochmal ansetzen? Oder sagen die dann, nee, also ab jetzt diesem Punkt helfen wir uns gegenseitig? Wie würdest du das beschreiben?
Ist sehr unterschiedlich. Also unsere Zielsetzung ist eigentlich immer, den Kunden so zu befähigen, dass es nachher in-house können. Und das ist unabhängig jetzt, ob wir von einer Einführung von Teams oder Intranet sprechen oder ob wir von Social-Media-Kommunikation sprechen. Also wir nennen uns ganz bewusst nicht Agentur. Wir sprechen auch ganz bewusst von Begleitung statt Beratung, weil es eben, wenn es so läuft, wie es sollte, intensiverer Prozess ist, der einfach länger, also mehr Nähe und mehr Kommunikation braucht. So. Diese Feedbackphasen, auch die Evaluationsphasen kriegen wir teilweise mit, nicht immer. Es sind immer mehr Kunden, die auch dann bereit sind zu sagen, gut, wir reden nach 2-3 Monaten nochmal, wir gucken uns zusammen die Feedbacks an, wir steuern zusammen nochmal nach. Also das wächst, die Zahl, die dazu bereit ist. Mhm. Wir haben aber nach wie vor auch Kunden, wo wir auch nur sehr punktuell auch nur Teile aus dem skizzierten Prozess durchführen können und dürfen und da tatsächlich dann auch nicht so richtig viel mitbekommen von der Wirkung. Mhm. Wir versuchen ehrlicherweise solche Aufträge zu reduzieren. Das heißt jetzt nicht, dass er bei jedem Auftrag unbedingt Wochen und Monate lang intensiv im Gespräch und Diskussion sind mit dem Kunden. Darum geht's gar nicht. Aber es wird immer mehr, dass wir zum Beispiel dann punktuell Konzeptentwicklung und Einführung, dann Wochen, Monate später die ersten Trainings und Schulungen. Und dazwischen hat der Kunde selber gestaltet. Und dann wieder einige Wochen und Monate später Evaluation und Steuerung der zweiten Phase zum Beispiel. Dazwischen hat der Kunde selber gestaltet. Also dieser Verlauf wird häufiger. Und ich glaube, es ist aber eine Vermutung, dass es auch daran liegt, dass in den vergangenen, ich würde mal sagen, 2-3 Jahren doch eine Menge Digitalprojekte und auch Kommunikationsprojekte gestartet sind, gut anliefen. Und dann aber nach einiger Zeit im Sand verlaufen sind, weil man sich eben nicht drum gekümmert hat oder kümmern konnte, das am Leben zu halten, das kontinuierlich zu pflegen, es wirklich zu verankern, es wirklich einzuführen und zu evaluieren. Und ich glaube, da setzt sich langsam die Erkenntnis durch, dass dieser Initialaufwand so ein bisschen verbranntes Geld und Zeit ist und auch verbrannte Erde hinterlässt im Sinne von Frustration, wenn man sich nicht die Zeit und Ressourcen nimmt, um das dann wirklich durchzuziehen.
Hast du denn jetzt gerade in der Pandemie da ein Umdenken feststellen können, also wo auch dann wirklich ein größeres Interesse seitens der Organisation dann besteht, auch die Prozesse langfristig umzusetzen?
Ehrlicherweise war die Pandemie da eher weniger hilfreich, zumindest in meiner Wahrnehmung. Wir haben tatsächlich in der Pandemiezeit relativ häufig eher eine gewisse Aktionismus und Dringlichkeit erlebt, sage ich jetzt einfach mal in den Anfragen, was zum Teil leider auch nachvollziehbar ist. Und natürlich, also na, ihr werdet es besser kennen als wir wahrscheinlich noch von der Infrastrukturseite her dann, jetzt natürlich alle gezwungen waren, sich damit zu beschäftigen, schnell. Also es musste auch bei denen, die vorher sich nicht mit dem Thema beschäftigt haben, die es vielleicht auf 2022, 2023 vertagt hatten möglicherweise, musste es jetzt wirklich schnell gehen. Und also da war es dann wirklich oft der Fall, dass auch unsere strategischen Hinweise, auch unsere ja doch mehr als deutlichen Warnungen teilweise auch dann zum Teil auch einfach ignoriert worden sind, weil es einfach schnell gehen musste und man jetzt was Funktionierendes brauchte, ohne Diskussion führen zu wollen, ob das in 6-7 Monaten auch noch funktioniert. Das ändert sich jetzt gerade so ein bisschen langsam, dass jetzt die ersten Anfragen kommen, die genau das jetzt versuchen wollen, Dinge zu stabilisieren, zu verstetigen, weil man einfach in der ersten Phase, so April, Mai letztes Jahr, Mai, Juni, da waren halt viele der Meinung, wir brauchen jetzt das für 6 Monate, und dann passt das schon. Ja. Jetzt merkt man, es wird wahrscheinlich einen Tick länger dauern und selbst wenn das Ganze komplett vorbei sein sollte, große Luftanführungszeichen, hoffentlich hörbar, wird das nicht so komplett sich zurückbauen lassen, wie wir es vielleicht gedacht haben letztes Jahr. Und jetzt beginnt so langsam diese Realisierung aus unserer Sicht, dass man es doch verstetigen sollte und dass man langfristiger denken muss vielleicht. In manchen Fällen ist das gar kein Riesenthema, in anderen Fällen wird es teilweise auch Strukturwechsel und Toolwechsel nötig machen und neue Regeln, die vielleicht dann doch schmerzhaft sind. Aber tatsächlich war die Pandemie da eher leider ein Ereignis, das aus unserer Erfahrung zumindest kurzfristigeres Denken so ein bisschen gefördert hat als langfristiges. Verständlicherweise, muss man auch dazu sagen. Klar.
Also den Punkt des Aktionismus, den würde ich so unterschreiben. Auch wir haben das natürlich extrem bemerkt und gemerkt, einfach in den Anfragen und der Form der Anfrage. So, die Leute müssen ins Homeoffice ab morgen und wo halt jahrelang das so ein bisschen versäumt wurde, wie du auch schon sagst, einfach aufs Jahr 22 oder 21 geschoben wurde und jetzt doch alles ein bisschen schneller kam. Was wir aber dennoch bemerken, ist, dass jetzt viele Organisationen dann doch diese Vorteile erkennen. Und das einfach, weil sie halt praktisch damit arbeiten mussten. Vorher war das alles so sehr abstrakt. Und jetzt gab es quasi wie so eine Art Trial-Phase, so eine Erprobungsphase, wo man dann einfach feststellt, also es funktioniert ja doch ganz gut. Oder mit den Mitarbeitenden im Homeoffice oder unser Datenaustausch oder unsere Kommunikation hat sich irgendwie komplett verändert. Und da möchten wir gerne mehr von haben. Oder wie können wir jetzt quasi das, was wir kurzfristig geschaffen haben, jetzt weiter vertiefen und besser machen.
Da würde ich dir zustimmen, das meinte ich gerade mit, es beginnt jetzt gerade langsam. Ne? Jetzt kommen die Ersten, die sagen, no, das klappt ja doch ganz gut, einen Teil davon mal langfristig behalten. Ja. Jetzt beginnt gerade auch so ein bisschen der Punkt, also jetzt, wo hoffentlich toi toi toi, Daumen gedrückt, auf Holz geklopft, irgendwie doch ein Ende irgendwann absehbar sein könnte, so mit Impfungen und so, ne? Diese ganzen Geschichte. Jetzt beginnt auch so langsam die Diskussion, okay, in dieser extremen Form wie jetzt nur digital und nur Homeoffice wird man es sicher nicht beibehalten. Aber wir hören schon auch von unseren Mitarbeitenden, dass selbst die größten Skeptiker vor der Pandemie jetzt sagen, ja, ich will schon wieder die Kollegen im Büro sehen, aber so meine zwei Homeoffice-Tage die Woche will ich schon beibehalten, ne? So, weil es ist schon praktisch. Und da beginnt jetzt gerade tatsächlich so der Punkt, dass die ersten Organisationen kommen nach dem Motto, wie kriegen wir das denn verstetigt? Also wie kriegen wir auch den Prozess hin, der jetzt von diesem Extrem, möglicherweise diese Extremsituation, schrittweise und vor allem strukturiert, das ist die große Frage, die immer im Raum steht, auch in einen dauerhaften Struktur übersetzbar ist, sodass wir dauerhaft mit den guten Elementen arbeiten, gleichzeitig aber zurückgehen können zu den Dingen, die unseren Leuten fehlen. Und das ist tatsächlich ein Prozess, den ich sehr spannend finde und wo ich zugeben muss, ich sehr positiv überrascht bin. Ich hatte befürchtet, dass das ein bisschen stärker zurück zum alten Status quo zieht, ehrlicherweise.
Gut, das hängt natürlich auch immer stark von der Führung dann ab. Letztendlich, also meine Vermutung oder meine Einschätzung wäre jetzt auch, es wird sich irgendwann ein hybrides Konzept einpendeln, wo halt dann wirklich das Homeoffice jetzt auch dann normal wird, in ein paar Tage vielleicht oder nur einen Tag in der Woche und sonst ist man vor Ort, ist natürlich auch immer stark abhängig von der Tätigkeit. Wenn ich jetzt also Wohngruppen habe mit Betreuung, da ist natürlich klar, das funktioniert nur vor Ort, aber ich sage mal, alles, was jetzt irgendwie in den Organisationen, in der Verwaltung ist, na, da sieht man dann jetzt einfach, okay, es kann auch funktionieren und es zeigte auch, glaube ich, mit den größten Skeptikern, die immer gesagt haben, nee, die Leute, wie du auch schon sagst, nee, die müssen hier sein, weil ich muss ja kontrollieren, ob die auch wirklich arbeiten. Das ist, glaube ich, immer einer der größten Ängste bei so konservativen oder konservativeren Unternehmen und Organisationen gewesen. Das hat es jetzt eigentlich gut gezeigt.
Ja.
Dass das Ganze dann doch funktioniert. Wir hatten ja eben schon so euren idealen Wunschkunden, Wunschkundinnen skizziert. Was ich ganz spannend fand, ihr habt auf eurer Webseite, habt ihr das auch nochmal extra in den Punkt ausgeführt. Also ihr habt da wirklich einen Bereich, wo ihr eure Wunschkundinnen so beschreibt. Fand ich auch ganz interessant, dass den Satz, dass sie Mut und Offenheit für Experimente und neue Ansätze mitbringen. Ja. Wie ist da so grundsätzlich die Resonanz? Also wie oft siehst du diese Mut und Offenheit für diese Experimente? Und wie kam es dazu, dass ihr jetzt den Wunschkunden so auf der Webseite auch umrissen habt?
Also ich fange mit der zweiten Frage an. Das ist tatsächlich aus den sehr frühen Tagen von Sozial-PR, wo ich noch eine Ein-Mann-Show war tatsächlich. Also muss dazu sagen, ganz am Anfang hatte ich schon einen Fokus auf gemeinnützig und soziales, aber ich habe lange halt Mittelstand gemacht, also KMU, weil als ich angefangen habe, so 2010 und früher, war halt Social Media in Deutschland, sagen wir mal ganz freundlich, noch nicht unbedingt auf dem Radar aller Unternehmen, vor allem des Sozialbereiches. So.
Ja.
Und es war ein bisschen mühsam, denen das nahezubringen. Und für mich war damals einfach wichtig, von vornherein deutlich zu machen, ja, also was unterscheidet jetzt mich potenziell und wie stelle ich mir das Ganze vor? Ne? Also Selbstständigkeit war damals auch eine Entscheidung, so nach dem Motto, ich möchte auf die Art und Weise arbeiten, wie ich mir das vorstelle und vielleicht auch mit den Organisationen, die ich mir wünsche. Ne? Ansonsten hätte ich auch in der Anstellung bleiben können beispielsweise. Hm. Und diesen Wunschkunden zu beschreiben, war damals ehrlich gesagt so eine intuitive Bauchidee, ehrlicherweise, um zu sagen, hey, habe ich bisher sehr selten gesehen, ist vielleicht einfach nochmal so ein Faktor bei der Positionierung und sorgt für Aufmerksamkeit. Klammer auf, tut es, Klammer zu. Also darauf werden wir auch öfter angesprochen auf diese Seite. Ich kriege auch manche Mails mit, da finden wir uns eigentlich wieder. Wie sehen Sie das denn so?
Ich bin der Wunschkunde.
Also es ist ganz, ganz nett tatsächlich, dass diese damals eigentlich fixe Idee sich jetzt doch gehalten hat über die Jahre. Das war tatsächlich, also wie vieles bei mir früher und auch ehrlicherweise heute noch, war relativ oder ist relativ vieles auch von der Intuition auch heraus geboren und nicht unbedingt auf strategischen Überlegungen nur basieren zumindest. Ich bin da sehr intuitiv unterwegs, ja. Und das hat sich bis heute nur so nur teilweise geändert, ehrlicherweise. Zum ersten Teil der Frage, wie oft treffen wir diesen Mut und die Offenheit an? Da muss man jetzt sagen, so blöd das klingt, aber seit Corona häufiger. So, jetzt nicht unbedingt immer aus der vollen Überzeugung. Sicherlich ist es auch zum Teil aus der Not herausgeboren, ja. Wobei es dann auch immer, ja, ganz hilfreich ist, im Gespräch nochmal deutlich zu machen, was gemeint ist eigentlich damit. Also wir reden jetzt ja nicht davon, für Mut und Offenheit. Lassen Sie sich drauf ein, wir stellen die Unternehmen mal komplett um und schmeißen die Systeme auf den Haufen und gucken dann 4 Wochen lang, wie es läuft. Das ist ja nicht der Punkt. Es geht ja tatsächlich darum zu sagen, okay, auch die gedankliche Offenheit, wenn wir jetzt zusammen neue Wege ausprobieren, Konzepte und Strategien entwickeln, dass wir uns dann halt auch über Wege und Ansätze unterhalten können, die bisher vielleicht so überhaupt nicht zur Debatte standen, möglicherweise. Ne? Oder dass wir auch drüber, also ganz konkretes Beispiel, wir haben Auftraggeber, die waren immer sehr präsenzbasiert, auch mit uns in der Zusammenarbeit. Ne? Also das wäre immer zwar gegangen virtuell, aber sie wollten immer Präsenz. So, jetzt kam Corona, logischerweise, solange es ging, wurde Präsenz versucht. Inzwischen ist halt klar, ne? Virtuell, geht ja nicht anders. Ja. Jetzt ist bei denen so, sie haben gemerkt, Feedback ihrer Mitarbeitenden, ja, wir brauchen ein Büro, aber ne, ein großer Teil auch der alteingesessenen Mitarbeiter, die am Anfang gesagt haben, oh mein Gott, Homeoffice geht gar nicht, sagt jetzt, also 2 Tage die Woche wäre aber schon nett, weil ich organisiere mich da besser mit dem Privatleben. Ne? Und das hat ja auch funktioniert ganz gut soweit. Und da ist jetzt tatsächlich auch der Mut, über wirklich neue Konzepte nachzudenken. Also Konzepte heißt in dem Fall auch, wenn es auch um Finanzierung geht, ne, von so Strukturen und Co. Ich meine, ihr kennt das, es ist alles nicht ganz umsonst und kostet auch Geld. Da wird es auch drüber diskutiert, brauchen wir wirklich die Büroräumlichkeiten noch komplett? Brauchen wir alle Gebäude, die wir bisher gemietet haben? Oder können wir uns einfach gerade in Verwaltung verkleinern und dafür das Geld in eine ordentliche Infrastruktur stecken? Das ist ein Gedankengang, den hätte ich letztes Jahr, also im März, noch nicht mal andenken brauchen, ehrlicherweise, weil ich wäre rausgelacht worden. Das war so eine heilige Kuh, die, ne, jeder sein eigenes Büro, das fassen wir nicht an, das hat was mit Status zu tun und so. Heute sind sie bereit, darüber nachzudenken tatsächlich. Und zwar nicht zwingend, weil es sein muss, sondern weil sie jetzt merken, das geht. Und auch die Haltung hat sich geändert. Und da muss ich aber zugeben, es ist nicht nur Leitungsebene, sondern ganz oft kommt das auch aus der Mitarbeiterschaft oder Mitarbeitendenschaft, dass da tatsächlich inzwischen eine andere Offenheit für diese neuen Arbeitsformen, die wir jetzt alle erproben mussten im Crashkurs mehr oder weniger, oft da ist und dass dieser Bedarf halt zurückgespiegelt wird. Und dann halt eine Leitung, die bisher selber diesen Gedanken schon hatte und eigentlich gern probiert hat, aber genau wusste, das brauche ich gar nicht versuchen, weil meine Leute werden das nicht gerade mit Begeisterung aufnehmen, jetzt halt auf einmal die Offenheit vorfindet. Und ich denke, da hat sich auf ganz vielen Ebenen was getan, was nicht unbedingt zwingend Mut, aber zumindest die Offenheit für Neues doch sehr stark unterstützt hat und in manchen Fällen einfach auch Mut, weil es vielleicht auch die einzige Chance ist, um zu versuchen, die Organisation dauerhaft im Leben zu halten, nach der harten Zeit jetzt.
Ja. Ja, ich denke auch, dass es, also die Mut ist jetzt einfach aus der Situation dann wahrscheinlich auch raus entwachsen und die Offenheit dann auch. Und ich denke aber auch, dass viele dann jetzt vorsensibilisiert sind für die Zukunft. Was du auch angesprochen hattest, war der Werdegang so ein bisschen über Social Media für den KMU-Bereich. Mhm. Wir haben jetzt sehr viel über interne Kommunikation, interne Arbeitsabläufe gesprochen. Mhm. Wo ich gerne nochmal drauf eingehen würde, ist wirklich diese Außenkommunikation und vielleicht auch die Kommunikationsarbeit, die Sozialunternehmen leisten. Vielleicht kannst du da grundsätzlich einmal auch was zu sagen, also wie auch moderne Kanäle, Social Media auch genutzt werden für diese Organisation und wie die das nutzen können für sich.
Ja, also uns ist immer ganz wichtig, klar machen wir Schulungen und Trainings, wenn wir angefragt werden zu den verschiedenen Kanälen, also Instagram, Facebook, Twitter und so weiter machen wir, aber vom Grundsatz her wollen wir eigentlich immer weg von der Kanaldenke, denn das ist die Grundhaltung, die immer noch da ist. Also ganz oft wird darüber nachgedacht, was machen wir auf Facebook und Instagram. Wir gehen oft einen Schritt zurück und nehmen die Besonderheit von Sozialunternehmen und sozialen Organisationen, NGO her, und die besteht in der Regel darin, dass die entweder eine Satzung haben oder zumindest einen klaren Zweck. Klar, Unternehmen haben Unternehmensziele und manchmal auch eine Daseinsberechtigung, die festgeschrieben ist irgendwo, also ne, Unternehmensziel und Zweck. Aber Sozialunternehmen haben die halt immer. Also sie haben eine Mission, sie haben eine Rechtfertigung zu existieren und für was sie eigentlich da sind. Und das ist die Grundlage, von der aus sie in der Kommunikation gehen. Und den großen Vorteil, den soziale Organisationen aus meiner Sicht allesamt haben, ist der, dass wenn sie ihre Arbeit gut machen, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, sie ganz automatisch die Geschichten haben, die menschlichen Geschichten haben, die sie in ihrer Kommunikation tatsächlich brauchen. Das heißt, wir starten beim Sinn, bei der Mission, beim Zweck. Davon leiten sich dann die Ziele ab, die wir verfolgen. Also das heißt Lobbyarbeit, sei es aufmerksam machen auf Themen, sei es Unterstützung oder Mittelakquise für bestimmte Aufgaben, sei es die Aktivierung von Ehrenamtlichen, was auch immer. Und dann schauen wir im nächsten Schritt. Wen brauchen wir dazu eigentlich? Welche unserer Themen eignen sich dazu? Welche der Geschichten, die bei uns ohnehin jeden Tag entstehen in der Arbeit, passen dazu? Wie kriegen wir die kommuniziert, ohne Persönlichkeitsrechte zu verletzen, ohne Menschen in Pranger zu stellen? Klar, das sind alles handwerkliche Sachen, die man dann beachten muss. Und dann gucken wir tatsächlich, wo, also auf welchen Kanälen, auf welchen Plattformen können wir mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, diese Menschen am besten erreichen, diesen Zielen am besten dienen. Und das kann dazu führen, dass wir uns nicht immer an die von den Netzwerken vorgegebenen perfekten Guidelines für optimale Reichweite halten. Also vor kurzem hat ein paar Instagrammern wohl die Hinweis gegeben, wie viele Stories, Beiträge, Reels und so weiter sie posten sollten pro Woche, damit sie die optimale Reichweite im Algorithmus haben. Es kann durchaus sein, dass wir diese Grundsätze zum Teil verletzen, weil wir vielleicht einfach Themen und Inhalte haben, die eine ganze Weile nicht für Instagram so geeignet sind, oder wenn wir damit eine Zielgruppe ansprechen wollen, die auf einem anderen Kanal unterwegs sind, schlicht und ergreifend. Ja. Und gerade weil in diesem Bereich die Ressourcen oft jetzt nicht so riesengroß sind wie bei Großkonzernen, ne, die Großagenturen beschäftigen können, ist für uns halt entscheidend, wirklich von den Zielen, vom Zweck und von den Zielgruppen und den Menschen auszugehen, und nicht von den Kanälen, weil ich kann mir es halt nur dann leisten, Kanäle in den Fokus zu nehmen. Strategisch halte ich es immer für einen Fehler, aber rein handwerklich kann ich es nur dann leisten, wenn ich halt auch die Teams habe, die sich explizit um Kanäle kümmern können. Die Ressourcen sind oft genug einfach nicht da. Nicht in dem Umfang, wie wir bräuchten. Und dazu muss man ehrlicherweise auch sagen, die Zeit, wo dieser Spruch Content is King galt, ist schon eine Weile her. Gute Inhalte sind inzwischen die Eintrittskarte, aber inzwischen sind Distribution, Timing, Ausspielen, Ad-Unterstützung, passendes Netzwerk, Community-Aktivierungen, all diese Kleinigkeiten sind ja inzwischen eher entscheidend dafür, ob ich durch das hohe Grundrauschen in diesen verschiedenen Netzwerken durchkomme mit meiner Botschaft, meinen Inhalten oder nicht. Und da spielen halt, jetzt gerade für Sozialorganisationen, weil deine Frage, wie können sie es nutzen, da spielt tatsächlich auch eine ganz starke Community-Orientierung, also ein starker Beziehungsaufbau zu den Menschen, die sie und ihre Sache gut finden, eine Rolle. Und halt auch die Aktivierung der InfluencerInnen in diesen Zielgruppen. Also eine sehr starke spitze Ausrichtung auf Zielgruppen, die sehr, sehr spitz zugeschnitten sind zum Teil auch. Also nicht Masse, sondern wirklich Klasse. Und dann in diesen spitzen Zielgruppen die Influencer aktivieren, die dann vielleicht wieder mehr Reichweite und andere Augenpaare erreichen, als wir selber das könnten als Organisation.
Hm. Ja. Ja, spannend. Vor allen Dingen finde ich spannend halt diesen Mix bei euch, den ihr jetzt habt, weil ihr seid ja kein, wie du auch sagst, ihr seid jetzt keine Agentur, aber ihr seid keine klassische Kommunikationsagentur, aber dennoch übernimmt ihr diesen Part ja mit, aber gleichzeitig halt diese internen strukturellen Prozesse ja ebenso. Das sind dann normalerweise, würde man so sagen, ja eigentlich zwei unterschiedliche Firmen, die sowas normalerweise machen würden.
Jein, also wir sind gewachsen aus der reinen Kommunikation außen. Na, digital Social Media, das war der Ursprung. Dieses Interne ist eigentlich die logische Fortsetzung für uns, weil wir ganz oft gelernt haben, dass Externe nur funktioniert, wenn es intern hat auch funktioniert. Und das war irgendwann eine logische Geschichte zu sagen, wir helfen euch da auch, weil sonst klappt das nach außen auch nicht.
Ja, das stimmt. Ja, stimmt. Ich meinte jetzt nur in diesem klassischen Konstrukt, jetzt jemand dann sagt, so ich brauche jemanden für Social Media, dann ist es halt das. Und normalerweise ich brauche jemanden, interner Wandel und strukturelle Prozesse und irgendein Consulting-Unternehmen dann halt, was darauf spezialisiert ist. Also deswegen, da finde ich diesen Mix bei euch halt als sehr spannend, weil halt den Punkt, den du jetzt auch ansprichst, sagst, nur wenn es intern funktioniert, kann es ja auch extern funktionieren. Aber wenn ich intern schon nicht richtig kommunizieren kann, wie soll es dann extern Erfolg auch haben? Wie groß ist denn bei euch da diese Affinität auf Seiten der Organisation für das Thema Außenkommunikation in Paarung mit interner Kommunikation? Also sind das wirklich, wie behandeln die das Thema? Mhm. Das würde mich jetzt noch interessieren, ob die das dann wirklich jetzt auch so als eins sehen oder jetzt erstmal auch so aus, sagen wir mal, zwei unterschiedliche Bereiche.
In der Regel tatsächlich sind es zwei unterschiedliche Bereiche in der Wahrnehmung. Also da wird ganz klar unterschieden zwischen extern und intern. In der Regel, das heißt in der Praxis, ist es bei uns meist so, dass diese Verknüpfung dann erst in der eigentlichen Arbeit entsteht. Und die Erkenntnis ist das falsche Wort, aber dass wir unsere Haltung dazu und warum wir das kombinieren, tatsächlich dann erst in der Zusammenarbeit, wenn eine gewisse Beziehungsebene da ist, auch darlegen können und entsprechend kommunizieren können und dann auch überzeugen können teilweise. Also die Trennung wird schon immer noch gesehen. Es gibt einige wenige, mit denen wir teilweise auch arbeiten durften, die jetzt anfangen, Kommunikation komplett als einen Aufgabenschwerpunkt zu begreifen und damit nicht nur meinen, wir kombinieren jetzt Social Media, Print und PR oder sowas, sondern wirklich auch meinen, wir reden von interner und externer Kommunikation und stellen das unter ein Dach. Na, und betrachten das als einen Komplex mit verschiedenen Schwerpunkten. Das ist aber echt noch die Ausnahme, zumindest in meiner Wahrnehmung und unserer Wahrnehmung. Das ist wirklich, wirklich selten. Es erschließt sich einfacher meist in der Praxis, wenn man dann anfängt, nach außen zu kommunizieren und dann merkt, dass die internen Prozesse dafür vielleicht noch gar nicht bereit sind, um diesen Anspruch der externen Kommunikation entsprechend zu unterstützen. Ne? Mhm. Und dann die Offenheit dadurch schaffen kann, darüber zu reden, okay, vielleicht können wir uns zusammentun und auch die internen Voraussetzungen schaffen, damit das Externe funktioniert.
Mhm. Wie haben denn die Sozialunternehmen den Wandel festgestellt in der Kommunikation mit zum Beispiel Ehrenamtlichen oder vielleicht auch Klienten über Social Media oder durch diese umgestellte Außenkommunikation?
Also in unserer Wahrnehmung hat es zum einen, es sind so drei Aspekte, die wir besonders wahrnehmen. Der eine ist so ein gefühlter Kontrollverlust, was auch real ist, aber Kontrolle ist eh schon eine Weile her, so dass es die wirklich gab. Also sprich, da wird es auch wahrgenommen, dass sie gar nicht mehr so richtig kontrollieren, wie ihr Bild eigentlich aussieht da draußen, ne? Sondern dass es schon auch von der Community gestaltet wird und sie im Grunde nur die Wahl haben, lassen wir es komplett laufen oder versuchen wir zumindest, diesen Eindruck mitzugestalten. So, das eine, das führt nicht immer zu großer Begeisterung, ehrlicherweise. Das führt manchmal auch zu echter Ablehnung und zu Verhärtung und Aufregung. So. Das zweite ist tatsächlich, Konkurrenz wird wahrgenommen. Also es tauchen Social Startups auf einmal, es tauchen Engagementplattformen auf, es tauchen auf einmal Akteure und Akteurinnen auf, die nicht aus dem sozialen Bereich kommen und nicht aus dem klassischen NGO-Bereich kommen, und aber die gleichen Ehrenamtlichen oder potenziellen Aktiven adressieren, ne, und anziehen. Ja. Die gab es vorher so nicht, diese Konkurrenz. Auf einmal ist sie da und sie ist teilweise sehr fit und sehr laut und sehr gut aufgestellt kommunikativ in den Netzwerken. Das ist manchmal auch eine interessante Überraschung, sagen wir mal so. Und das Dritte ist aber, wenn es dann funktioniert, tatsächlich schon auch, zumindest erleben wir das so, einen direkteren Zugang, also ein schnellerer Beziehungsaufbau tatsächlich. Also die schnellere Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen und die Herren und Damen zu aktivieren, die schnellere Möglichkeit, Menschen zu binden tatsächlich auch, wenn es dann funktioniert. Entschuldigung, wenn es dann funktioniert hat mit dem ersten Kontakt, ne? Also schon auch positive Aspekte, so ist es nicht, dass man es auch selber einfach gestalten kann und selber entscheiden kann, wen adressiere ich und mit wem gehe ich ins Gespräch im Vergleich zu, ich muss in die Wochenzeitung und habe da einen Gatekeeper sitzen, der entscheidet, ob er das jetzt druckt oder nicht oder sehr teuer ist, so. Ja. Aber es ist schon, also man merkt, das ist an vielen Stellen auch wirklich was mit dem Selbstverständnis von sozialen Unternehmen und NGO zu tun hat und es teilweise auch wirklich an der gefühlten oder realen, je nachdem, gesellschaftlichen Bedeutung eines Trägers, einer Einrichtung durchaus ein bisschen kratzt, wenn er merkt, dass zum Beispiel, ne, ich überspitze jetzt, Ehrenamts-App von einer Truppe, Vier-Mann-Frau-Truppe auf einmal mehr Leute anzieht als ihre große Plattform.
Ja, klar. Aber ich denke mal, da werden ja auch grundsätzlich mit den Möglichkeiten, die sich da ergeben, ist ja extrem viel Potenzial, um auch mit den Ehrenamtlichen in Kontakt zu treten. Ich meine, wenn man sich alleine jetzt mal so eine App wie Clubhouse ansieht, ich weiß nicht, hattest du schon die Gelegenheit, das dir das mal anzusehen?
Ich habe mir es mit einem Recherche-Account angeschaut, der nicht auf mich läuft und ja, also klar, ich habe kein Problem mit Clubhouse. Was ich gerade sehr spannend finde, ist, ohne da jetzt groß ranten zu wollen, dass gerade Akteure in der Zivilgesellschaft so Austauschformate machen zur digitalen Teilhabe und wie kann Zivilgesellschaft noch mehr Menschen erreichen. Mhm. Mir persönlich bleibt es die Ironie nicht verborgen, das auf einer Plattform zu tun, die schon von der Struktur her einen echt großen Teil dieser Zielgruppe ausschließt. So, da ist für mich so ein bisschen Ironie drin in solchen Geschichten. Aber ja, natürlich ist da viel Potenzial drin. Da bin ich bei dir. Und wenn Clubhouse sich irgendwann öffnen sollte und wirklich breiter ist, wird es da immer noch nicht komplett inklusiv, weil Audio-Livestreaming ohne Untertitel ist einfach nicht für jeden zugänglich.
Klar, ist halt so, es ist jetzt halt momentan noch sehr elitär, auch weil es Invite-Only und iOS-Geräte sind.
Das
ist halt
auch Hype, ne? Und den Hype nimmt man halt gerne mit. Und ich verstehe das. Na, das Spielkind in mir findet den Hype auch spannend. So ist es jetzt nicht. Aber da steckt viel Potenzial drin, auf jeden Fall. Mhm. Klar.
Was ich halt da in dem Punkt einfach spannend finde, ist, dass wenn man sich diesen Ausblick in die Zukunft dann ansieht, weil ja momentan, so wie die Kommunikation ja auch abläuft, ist ja meistens asynchron. Also auch jetzt auf den Plattformen oder auf den unterschiedlichen Kanälen. Wenn jemand was schreibt, dann antworte ich vielleicht da drauf oder ich antworte auch nicht da drauf oder ich schreibe und ich weiß gar nicht, bekomme ich eine Resonanz. Und wenn man jetzt beispielsweise so eine Audiokommunikationsplattform wie Clubhouse hat, wo ja auch teilweise sogar Politiker schon drauf waren, um einfach da den Austausch zu suchen. Also ich hebe quasi die Hand und kann virtuell mit in dieser, ich sag mal, Art Telefonat mit reingeholt werden, mit weiteren fremden Personen, wäre halt sowas, denke ich, eine schöne Möglichkeit, diese synchrone Kommunikation einfach nicht nur intern in der Organisation herzustellen, sondern auch wirklich mit extern, so als Ausblick in die Zukunft. Also ich denke, da steckt halt schon viel Potenzial drin. Aber klar, jetzt momentan ist es halt elitär und natürlich ist jetzt nicht ja so ganz barrierefrei, ne?
Also bin ich dabei, dass da in der synchronen Kommunikation durchaus, sagen wir, Potenzial drin ist. Ich glaube, wir dürfen jetzt auch vor dem Hinblick oder vor dem Hintergrund der aktuellen Situation, aber auch nach vorne geschaut, auch nicht ganz unterschätzen, aus meiner Sicht zumindest. Und das ist halt was soziale Organisationen besonders haben in ihrer Kommunikation, ne? Also was ich meine ist, synchrone Kommunikation ist halt so ähnlich wie Offline-Veranstaltungen halt auch, ne? Von Haus aus erstmal exklusiv, weil du halt an den Zeitpunkt gebunden bist. Das heißt, du schließt immer Leute ganz automatisch aus. Das ist bei Offline-Veranstaltungen nicht anders, ne? Wenn du weit weg bist und nicht hinfahren kannst, na, dumm gelaufen, ne? So. Und das ist halt etwas, wo Zielpotenzial drin steckt. bin ich komplett dabei. Auf der anderen Seite aber auch so eine Besonderheit von digitaler Kommunikation für jetzt soziale Organisationen deutlich macht. Denn die haben einen Auftrag in der Regel und der ist in ganz, ganz vielen Fällen auch gesellschaftlich orientiert. Und das gibt oder bürdet ihnen vielleicht als Begriff, auch wenn ich ihn nicht so mag, auch so ein bisschen Verantwortung auf. Also Verantwortung auch in der Kommunikation, dafür zu sorgen, Angebote zu machen, die diesem Sinn und Zweck auch jetzt von der Struktur her nicht entgegenstehen. Und das ist ein Spagat, den Unternehmen längst nicht immer fahren. Wenn Unternehmen oder Marken, es ist im wirtschaftlichen Bereich, ihre Zielgruppe, ihre Kunden erreichen, sind die fein. Na, dann passt das. Ja. Wenn eine soziale Organisation ihre Zielgruppe erreicht, das aber auf eine Art und Weise tut, die exklusiv ist oder exkludierend ist, dann macht sie sich angreifbar. Dann widerspricht sie vielleicht bis zu einem gewissen Punkt auch Teilen ihrer Selbstbestimmung oder ihres Existenzbestimmung, so. Und das ist ein Spannungsfeld, das tatsächlich etwas ist, was, glaube ich, primär im sozialen Bereich und bei NGO durchaus spürbar ist. Und gerade auch den Umgang mit solchen Potenzialen, mit neuen Entwicklungen, nicht immer ganz trivial gestaltet.
Klar. Ja, ich meine, da sollte man bei jeder Plattform, denke ich mal, hinterfragen. Ne? Das heißt, wie gehen wir auch damit um? So wie du eingangs auch erwähntest, was halt Teil eurer Arbeit ist, überhaupt festzustellen, welchen Ansatz verfolgen wir, um halt nicht direkt in diese Kanaldenkweise zu verfallen. Wir müssen auf Facebook aktiv sein, wir müssen auf Instagram aktiv sein, sondern auch wirklich mit diesem Warum wieder zu starten. Warum müssen wir überhaupt aktiv sein? Was möchten wir erreichen überhaupt grundsätzlich? Mhm. Ja, aber spannend auf jeden Fall. Dann kommen wir jetzt mal so zu den abschließenden Fragen, die jeder bei uns hier gestellt bekommt.
Ich bin gespannt, ja.
Genau, die erste ist, was ist für dich beruflicher Erfolg? Also entweder so als Person oder mit Sozial-PR als Unternehmen. Und wie messt ihr diesen Erfolg?
Erfolg ist für mich, das klingt jetzt sehr kitschig, aber es ist tatsächlich so gemeint. Erfolg ist für mich, wenn wir unseren Job so gut machen, dass A, die Kunden zufrieden sind und B, wir genug Umsatz und Gewinn machen, um unsere Mitarbeitenden, wie viele das auch immer irgendwann sind, Wachstum ist es nicht unser primäres Ziel, so gut zu bezahlen, dass alle Spaß an der Arbeit haben und sich keine Gedanken um ihre finanzielle Zukunft machen müssen. Also sprich, wenn das Ganze hier Spaß macht und so gut funktioniert, dass alle daran Beteiligten davon entsprechend gut leben können, das ist für mich Erfolg. Wir messen das ganz ehrlich, genau an diesen Faktoren. Haben wir Kunden, die zufrieden sind und Kundinnen? Haben wir Spaß an der Arbeit? Kommt genug rein, dass es funktioniert? Wenn das gegeben ist, ist es für uns erfolgreich.
Ja, perfekt. Und die letzte und abschließende Frage, was waren deine größten Learnings mit Sozial-PR bisher und was kannst du vielleicht den Sozialunternehmen als Rat mit auf den Weg geben, was du so als größtes Learning daraus gezogen hast?
Oh je, jetzt ist es ein bisschen peinlich, aber das ist nun mal so. Also es gibt drei Learnings, die ich für mich erfahren habe und ich glaube, ich mitgeben kann. Learning Nummer eins, der Wechsel von einer kleinen in eine größere Struktur, der Wechsel von losem Team zu Angestellten und Menschen, die davon wirklich abhängen, fest davon abhängen, also nicht nur ehrenamtlich bei der sozialen Organisation, sondern angestellt, das ist ein krasser Sprung, das ist ein sehr krasser Sprung und das erfordert von einer Führungskraft, das geht jetzt explizit an mich, ein echtes Umdenken und Neulernen von Aufgaben und Struktur, ehrlicherweise. Das ist das erste Learning. Das zweite Learning, Organisationen, zumindest jetzt für Sozial-PR, aber ich glaube auch für Sozialorganisationen meiner Erfahrung nach, funktionieren dann immer sehr, sehr gut, wenn Führungskräfte Führung wirklich als Dienstleistung an den Mitarbeitenden verstehen und es nicht als Herrschaftsanspruch oder so ein Quatsch sehen, sondern wirklich als Dienstleistung, als Privileg empfinden, das tun zu dürfen und die Frage stellen, was brauchen meine Mitarbeiter, was brauchen die Menschen, für die ich verantwortlich bin, um ihre Arbeit gut zu machen. Das ist, glaube ich, eine Haltung, eine Führungshaltung, die, glaube ich, für fast jede Unternehmensgröße hilfreich sein könnte, meines Erachtens nach. Und das Dritte ist tatsächlich, wenn du weißt, warum du etwas tust, also was dein Sinn, dein Zweck, deine Ziele und Ausrichtung sind, dann kann es dir passieren, dass du davon dich entfernst ein bisschen und zwischendrin, die Phase hatte ich, auch mal monetären Zielen nachjagst, in meinem Fall zum Beispiel, also Umsatzziele nachjagst. Wenn du dich aber wieder darauf besinnst, was eigentlich Sinn und Zweck deiner Arbeit und deiner Organisation ist, dann wirst du auch den Weg zurückfinden. Ich nenne es jetzt mal so. Das ist gar kein Diss von monetären Zielen. Ich verstehe es komplett, wenn man sich Umsatzziele setzt. Das ist völlig okay. Es gibt aber Unterschied, ob das jetzt operative Ziele sind, die einfach sinnvoll sind, oder ob ich auf Teufel komm raus Umsatzziele jage und dem alles unterordne. Gerade für soziale Organisationen ist es, glaube ich, aus meiner Sicht ein absolutes Muss, ihrer Mission und ihrem eigentlichen Existenzzweck treu zu bleiben.
Ja, das würde ich sagen, waren noch drei sehr gute Learnings, die man vor allen Dingen nicht nur als Sozialunternehmen mitnehmen kann, sondern als jedes Unternehmen. Und ja, dann wären wir auch soweit schon am Ende. Ich danke dir viel für die Zeit, die du heute mitgebracht hast und deine Einblicke, die du uns gewähren konntest in die Arbeit, hat mich sehr gefreut.
Ditto, danke für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht und ich bin gespannt, ob die Reaktion kommt.
Ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal.
Dankeschön, ciao zusammen.
Ciao.